Jesus aus dem Weg. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist der Sieger. Wir haben eben gesungen, es ist vollbracht. Du hast alles vollbracht dort auf Golgatha. Halleluja, Herr. Und wir wollen deinen Sieg feiern und uns heute Morgen auch vergegenwärtigen, was dein Sieg für unser Leben bedeutet. Du bist der Sieger. Amen. Ich habe das Thema, liebe Ulla, ein wenig geändert, aber vergessen es dir mitzuteilen, merke ich gerade. So sehen Sieger aus. Es soll um Jesaja 53 heute Morgen gehen. Die Ankündigung im Alten Testament, der Sieg Jesu am Kreuz. Sieht so ein Sieger aus. Ein Bild von Matthias Grünewald in Colmar im Elsass. Da ist Jesus am Kreuz, der Leib völlig zerschlagen, durchbohrt. Da ist unter dem Kreuz auf der rechten Seite Johannes der Täufer, der mit dem Finger, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt. Da ist auf der anderen Seite Maria mit flehenden Händen. Was geschieht da eigentlich? Sehen so Sieger aus. Es heißt in Jesaja 52, Vers 14, viele haben sich über ihn entsetzt, so entstellt sah er aus. Nicht mehr wie ein Mensch, seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. Und weiter in 53, Vers 2, er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen an ihm hätten. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen. Sehen so Sieger aus. Die nächste Folie. Da heißt es, ich fange den Text von vorne an, nochmal Jesaja 52 und 53. Seht, mein Knecht hat Erfolg. Er wird groß und erhaben sein. Erfolg. Hast du dir so den Erfolg Gottes vorgestellt? Also ich nicht. Groß und erhaben sein. Ist das groß und erhaben? Wie habe ich mir vorgestellt, dass Gottes Sohn kommt und Mensch wird? Vielleicht strafend. Richtend. Er hätte allen Grund dazu gehabt. Und wenn Jesus heute käme, er hätte allen Grund, strafend zu kommen. Ich hätte mir mehr gewünscht, wenn Gottes Sohn kommt, dass er als König kommt. In aller dieser Macht und Herrlichkeit, Schönheit, etwas, was etwas hermacht. Etwas Vorzeigbares. Jemand, der alle Macht in seinen Händen hält. Sehen so Sieger aus. Man hat damals, als Jesus ans Kreuz ging, auf einen Sieger gewartet. Einen mächtigen König, der die Römer aus dem Land wirft. Was sind die letzten Worte Jesu vor seiner Himmelfahrt? Was fragen die Jünger, als Jesus gerade in den Himmel, in die Herrlichkeit seines Vaters zurückkehren will? Wann kommst du, um das Reich für Israel aufzurichten? Ja, das war die Erwartung. Römer raus und hier regiert jetzt ab jetzt wieder Gott. Das war der Sieger, den man erwartet hat. Dann heißt es hier, viele haben sich über ihn entsetzt. So entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch. Seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. Jetzt aber setzt er viele Völker in Staunen. Könige müssen vor ihm verstummen. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun. Was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat unserer Kunde geglaubt? Der Arm des Herrn. Wem wurde er offenbar? Wer hat unserer Kunde geglaubt? Von was redest du, von was rede ich, wenn es um den Messias jetzt und hier und heute geht? Gehst du nochmal ein Bild zurück, bitte? Ist das meine Botschaft, die ich anderen Menschen sage? Da ist Gottes Sohn ans Kreuz gegangen, er wurde zerschlagen und zermartert und er hat unsere Schuld getragen, damit wir Vergebung hätten. Und er hat uns erlöst, als er da am Kreuz hing, damit wir frei sind von der Macht der Sünde und des Todes. Ist das meine Botschaft, habe ich mich in dieser Vorbereitung gefragt. Ist das eine Botschaft, die passt? Die hat noch nie gepasst. Die hat damals nicht gepasst, als Jesaja das hier ankündigt, 700 Jahre vorher. Die hat vor 2000 Jahren nicht gepasst, als Jesus ans Kreuz ging. Und die passt nie. Aber das ist unsere Botschaft. Wie sage ich anderen von Jesus weiter? Es gibt eine wunderbare Botschaft, Gott liebt dich. Es gibt eine wunderbare Botschaft, Gott vergibt dir. Es gibt eine wunderbare Botschaft, Gott schenkt dir wahres, ewiges Leben. Aber es geht nur über diesen Messias, der am Kreuz hängt. Wann hast du zum letzten Mal von dem geredet, der so am Kreuz hängt? Bei mir ist das ein bisschen her, habe ich feststellen müssen. Ich war entsetzt, als ich gemerkt habe, das ist schwierig. Das ist schwierig für mich, anderen das zu sagen. Paulus schreibt im Römerbrief am Anfang, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich der frohen Botschaft nicht, dass da einer am Kreuz hing und dadurch der Sieger ist. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Wenn ihr irgendwas heute Morgen mitnimmt, dann bitte diesen Satz. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das ist Jesus, der in seiner Liebe alles auf sich genommen hat, damit wir Erlösung haben. Weiter bitte. So sieht der Sieger aus. So sieht der Sieger aus. Da ist erst Da ist ein Ausrufezeichen, glücklicherweise, ja. Da ist erstmal der Sieg über sein eigenes Leid. Da haben wir letzten Sonntag darüber länger gehört. Das Leid, ich lese uns nochmal. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, so dass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden, zermalmt. Da fallen Stichworte wie durchbohrt, zermalmt. Weiter geht es mit Schuld aufgeladen, misshandelt, niedergedrückt, Haft, Gericht und Tod. Das ist das, was Jesus auf sich genommen hat. Und dann heißt es hier in Vers 3, wir schätzten ihn nicht. Wir schätzten ihn nicht. Wie sehr musste Jesus leiden? Und wie wenig schätze ich das selber manchmal? Manchmal gerät das in Vergessenheit, was es Jesus eigentlich gekostet hat, dass ich jeden Tag als ein erlöster Sünder, der Vergebung hat und der, wie hieß es vorhin, die Welt überwinden kann durch sein Vertrauen in Jesus, dass ich als so jemand leben kann. Ich möchte das mehr schätzen, was Jesus getan hat, im Alltag, jeden Tag aufs Neue. Wir schätzten ihn nicht. Sein Sieg, so sieht der Sieger aus. Er hat gesiegt, all das, um uns über alle Maßen zu beschenken. Er hat unsere Krankheit getragen, Vers 4, unsere Schmerzen auf sich geladen. Er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen. Er wurde wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir haben uns alle verirrt wie Schafe. Jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Durch Haft und Gericht wurde er dahin gerafft. Doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen. Da ist die Rede von Krankheit getragen, Schmerzen auf sich geladen. Da ist die Rede von, das geschah wegen unserer Verbrechen. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Da ist die Rede von Schuld, die ihm aufgeladen wird. Und man könnte noch viel, viel mehr weitermachen. So sieht der Sieger aus über all das, was in unserem Leben so hässlich ist, so dunkel ist, und der Sieger hat es getragen. Da ist die Rede von, er hat unsere Krankheit getragen. Unsere Krankheit. Körperlich, seelisch, psychisch. Ich staune immer wieder, dass Jesus, dass Gott unser Arzt ist. So heißt es im zweiten Buch Mose in Kapitel 14. Gott ist unser Arzt. Er ist derjenige, der wirklich gesund machen kann. Sei es durch die normale Medizin, sei es direkt. Er ist unser Arzt. Und was bei körperlich ja manchmal schon schwierig sein kann, kennt ihr auch die Ratlosigkeit und Hilflosigkeit der Ärzte, wenn sie mit ihrer Kunst an Grenzen stoßen. Was bei körperlichem schon schwierig sein kann, wie viel mehr ist es mit der Seele des Menschen? Wenn die krank ist, wenn die verletzt ist und man versucht zu lindern. Und man kann manches mit Medizin lindern, aber wer kann denn wirklich gesund machen? Wer kann meine und deine Verletzungen in der Seele, wer kann unsere Trauer, unser Leid wirklich heil machen? Jesus hat unsere seelischen Krankheiten getragen. Ich könnte jetzt weitermachen mit psychischen Krankheiten. Letztes Sonntag hatte ich da ein wenig schon drauf eingegangen. Ich möchte von einer anderen Krankheit reden, von der schlimmsten Krankheit, die die Bibel erwähnt. Kennt ihr diese Krankheit? Die nennt sich Sünde. Sünde. Vor allem das Alte Testament nennt mehrfach diese Sündenkrankheit und spricht von Heilung dieser Sündenkrankheit. Mit denselben Worten, die sie auch für körperliche Krankheit und körperliches Heilen verwendet. Sündenkrankheit muss geheilt werden. Da ist der Text ja auch voll davon. Er trug unsere Schuld. Die Strafe lag auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt, auch von dieser Sündenkrankheit. Es heißt in 1. Petrus 2, Vers 24, Jesus Christus hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen. Jesus hat deine und meine Sünde auf sich geladen und hat sie hier ans Kreuz mitgenommen. Das war ihm aufgepackt. Warum? Petrus fährt fort, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist überraschend, oder? Da geht es erstmal nicht um Vergebung an der Stelle. Nicht um Vergebung, sondern da geht es darum, dass ich tot sein soll für die Sünde. Tot für die Sünde heißt, ich muss der Sünde nicht mehr gehorchen. Wenn es wieder lockt und zieht und mich zum Bösen treiben will, ich muss nicht mehr. Ist das frohe Botschaft? Ich muss nicht mehr. Ihr Lieben, wir machen als nächstes den Römerbrief, haben die Ältesten entschieden. Da geht es immer wieder um dieses Thema, ich muss der Sünde nicht mehr gehorchen. Ich muss nicht mehr. Leider kann ich noch. Das kennen wir auch alle. Aber ich muss nicht mehr. Ich muss nicht mehr. Denn da hat einer gesiegt am Kreuz, genau darüber, und er hat mich frei gemacht. Er hat das ans Kreuz getragen. Ausrufezeichen. Hat eben jemand ein Fragezeichen dahin gemacht? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Manchmal schleicht sich dann sehr schnell ein, ja Moment, ist es denn so leicht? Jesus hat alles getan, damit wir mit ihm leben können. Ein Leben von ganz neuer Qualität. Ein weiterer Punkt bei dieser Sündenkrankheit ist aber diese viele, viele Schuld, die tatsächlich auf jedem Menschen liegt. Johannes schreibt in 1. Johannes 1, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Der Mensch lebt so gerne im Selbstbetrug, in der Selbsttäuschung. So schlecht bin ich doch nicht, oder? Die anderen ja. Und die ganz dicken Dinger habe ich ja nicht gedreht. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Das ist eine tiefe Wahrheit, die mir gar nicht runtergeht. Das ist nicht das, was ich mir aussuchen würde, aber das ist das, was Gott klar und deutlich sagt. Und das stimmt. Das stimmt. Wenn Gott das sagt, dann stimmt das. Und so häufen wir Sünde über Sünde an und Schuld über Schuld. Und Gott nimmt diesen ganzen Riesenberg und legt ihn auf Jesus. Es heißt in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünde bekennen, das aussprechen, was wir getan haben, und das aussprechen vor Gott, was wir unterlassen haben an Gutem, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt. Zwei wichtige Punkte. Vergebung, die Schuld ist weg, diese ganze Last. Reinigung, man steht mit einem schönen weißen Hemd wieder vor ihm. Einem Kleid der Gerechtigkeit nennt es die Bibel. Ganz neu. Nicht mehr beschmutzt, sondern sauber. Das ist das Blut Christi, wenn wir unsere Sünden bekennen. Vergebung. Wir brauchen so dringend Vergebung von Gott. So dringend Vergebung von Gott. Vergebung. Hast du dir selbst schon vergeben für das, was du getan hast? Vielleicht hast du Schlimmes getan. Ist immer sehr relativ, was schlimm ist. Aber manchmal empfinde ich Dinge auch als sehr, sehr schlimm. Und ich bin zu Gott gegangen und habe ihm das gebracht und habe ihm gedankt, dass er diese Schuld getragen hat. Danke, Herr, für deine Vergebung. Aber habe ich mir selbst auch vergeben? Kann es sein, dass manche hier im Raum sind, die sehr gerne die Vergebung Gottes annehmen, aber sich selber nicht vergeben und da versuchen, von ihrer Schuld doch noch ein bisschen selber abzutragen? Mit Selbstzweifeln, mit Selbstquälen und sonst etwas. Wenn jemand hier ist, der den das belastet, lass es los. Sag dich davon los. Jesus hat alles getragen. Und wenn du zu ihm gekommen bist und ihm deine Schuld bekannt hast und ihn um Vergebung gebeten hast, dann ist das weg. Und du musst das nicht selber tragen. Also wir sind völlig überfordert, wenn wir da anfangen, selbst zu tragen. Das geht nicht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, Ulla, ihr vielleicht auch habt euch über die Textlesung gewundert. Zur Vergebung Jesu, wie er hier angekündigt ist in Jesaja 53, zur Vergebung Jesu gehört auch, dass ich anderen vergebe. Ich war eben dabei, mir selbst nicht vergeben. Jetzt bin ich dabei, andere sind an mir schuldig geworden und ich kann das nicht loslassen. Ich kann es nicht loslassen. Ja, wenn er wenigstens zu mir kommen würde und sagen, es tut mir leid. Oder wenn er es wenigstens einsehen würde, dass er was Falsches gemacht hat, dann könnte ich ihm ja vielleicht vergeben. Aber so, der hat ja Vergebung gar nicht verdient. Und eigentlich müsste ich noch viel Schlimmeres tun, als das festhalten. Wenn du das nicht kennst, es würde mich überraschen. Ich glaube, das ist so menschlich normal. Und es ist so satanisch, was ich gerade gesagt habe. Habt ihr bei der Textlesung gut zugehört? Da ist ganz viel vergeben und ganz wenig wird nicht vergeben. Derjenige, der einen riesen Berg an Schulden erlassen bekommen hat, der ist nicht bereit, ein paar Pfennig, ein paar Cent dem anderen zu vergeben. Genauso stehen wir manchmal vor Gott. Herr, vergib mir dies, vergib mir jenes und Lebensbeichte und alles ist vergeben. Wunderbar. Und dann hat mir irgendeiner ein wenig an den Karren gefahren. Vielleicht hat er mir sogar sehr weh getan. Aber wie wenig ist das im Vergleich zu dem, was Jesus mir vergeben hat? Wie wenig? Wenn ich das festhalte, es wird nicht meinem Widersacher schaden. Der verharrt vielleicht sowieso in dem, was er getan hat. Aber es wird mich ketten, binden, nicht loslassen. Es wird mich in meiner Nachfolge Jesu, in meinem Leben mit Jesus, niederdrücken. Jesus sagt, am Ende des Vaterunsers in Matthäus 6. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Hier geht es nicht darum, dass ich mir seine Vergebung verdiene, indem ich anderen vergebe, sondern hier geht es darum, dass es, wenn mir so viel vergeben ist, es völlig normal und leicht ist, anderen zu vergeben. Darum geht's hier. Lass dich nicht hier binden. Das ist so erlösend, wenn ich anderen vergeben kann. Bei jüngeren Menschen würde ich sagen, hast du deinen Eltern schon vergeben? Aber das kann auch bei älteren Menschen sein, dass du das über Jahre und Jahrzehnte mit dir rumschleppst. Das ist eine Last. Wer ist an dir schuldig geworden und du kannst ihm nicht vergeben? Manchmal kann man das mit Gott direkt ausmachen. Manchmal braucht man aber auch das Gespräch mit einem anderen Christen, einem Seelsorger. Sorge für die Seele steckt da drin, damit man loslassen kann. Und auch hier ist es manchmal nötig, sich loszusagen. Ich sage mich los von meinem Groll, von meinem Zorn, von meinem Nachtragen gegenüber XY. Was ans Licht kommt, das verliert häufig seine Macht. Kommen wir zu einem letzten Punkt. Vergebung ist das eine. Vergebung ist das eine. Erlösung, frei werden vom Tod, von der Macht der Sünde ist das andere. Ich habe es schon angedeutet. Ich habe hier geschrieben, Vergebung, das hängt ja mit Umkehr zusammen. Die Bibel spricht immer wieder von Umkehren. In manchen Bibelübersetzungen steht Buße tun. Nicht Buße tun. Du kannst kein Bußgeld bezahlen. Das hat einer getan hier am Kreuz. Er hat bezahlt. Umkehr heißt, da war das Falsche und ich mache eine 180-Grad-Wendung. Ich gehe jetzt in die richtige Richtung. Es hieß eben im Bibeltext, haben wir den noch hier? Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe. Jeder ging für sich seinen Weg. Ja, verirrt. Der Weg ging in die falsche Richtung. Aber wenn Jesus für deine und meine Schuld gestorben ist, dann heißt das, ab jetzt geht es bitte in die richtige Richtung. Ich kann nicht einfach so weiterleben. Ich kann nicht einfach so weiterleben wie vorher, wenn ich das für mich in Anspruch genommen habe. Da ändert sich etwas. Und das ist kein Druck, was ich jetzt sage, das ist Verheißung. Das ist Verheißung. Hier steht, du gingst vorher in die Irre und das hat Gott höchstpersönlich geändert. Ganz neue Möglichkeiten. So sehen Sieger aus. Ulla, sag mir nochmal die Wochenlosung. Wie war das?
Unser Glaube ist der Sieg.
1. Johannes 5, Vers 4. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Immer wieder geht es im Neuen Testament um Überwinden. Überwinden. Es geht nicht darum, ja, ich sündige halt wieder und dann laufe ich wieder zu Jesus, bekenne das und ich sündige wieder und dann laufe ich wieder zu Jesus. Es ist wunderbar, dass wir immer wieder kommen können und unsere Schuld bekennen und vergeben bekommen. Aber es geht viel, viel stärker um das Überwinden. Unser Glaube, unser Vertrauen auf Jesus, weil wir das selbst nicht können. Aber Jesus kann. Und wie groß ist das? Die Ulla ist eingangs des Gottesdienstes ein bisschen zurückgezuckt. der die Welt überwinden kann. Das ist nicht so ein bisschen was, so ein kleines Sündchen. Das ist sehr, sehr groß ausgedrückt. Wenn du tatsächlich mit Jesus lebst, wenn du tatsächlich eine Beziehung zu ihm hast, wenn du diese Beziehung pflegst, wenn du ihn mehr und mehr kennen und lieben lernst, dann wird dein Vertrauen, mein Vertrauen in diesen Jesus die Welt überwinden. Und zwar das nicht theoretisch, sondern im Alltag, jeden Tag. Das ist Evangelium. Das ist die Botschaft von Jesaja 53. So sehen Sieger aus. Kommen wir zum Schluss. Da heißt es, seht, mein Knecht hat Erfolg. Er wird groß sein und hoch erhaben. Gott hat uns alle völlig überrascht. Wir haben uns den Sieger so anders vorgestellt, so anders. Aber das ist der Sieger, der die Welt überwunden hat und durch den und in dem wir unseren Alltag wirklich leben können, überwinden können. Gott fragt uns heute Morgen, willst du diesen Sieger für dein Leben? Willst du diesen Sieger? Amen.